Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit
Jens-Peter Lux aus Malsfeld.
Ja, liebe Gemeinde in Homberg. Im Neuen Testament haben wir ganz viele Berichte von Menschen, die zu Jesus kommen mit großer persönlicher Not. Und Jesus hilft ihnen. Er heilt sie. Er gibt ihnen neue Perspektive. Er vergibt ihre Schuld. Heute möchte ich mit Ihnen über einen Text nachdenken, wo das nicht so ist. Da kommen Menschen zu Jesus, die haben auch eine schreckliche Nachricht. Das haben sie aber nur gehört. Das betrifft sie nicht direkt. So eine Tagesnachricht. Wir würden sagen, das, was man so in der Tagesschau gehört hat oder in der Zeitung gelesen. Mit der Nachricht kommen sie zu Jesus. Und wir wollen uns mal angucken, wie Jesus mit dieser Nachricht oder mit diesen Nachrichten umgeht. Wir sind ja in der Zeit, in der diese Tagesnachrichten eine ganz große Rolle spielen. Früher hat man abends die Tagesschau gesehen oder die Heute-Nachrichten oder vielleicht noch das Journal. Aber heute ist es ja so, dass uns den ganzen Tag über unser Smartphone aktuelle Tagesnachrichten begegnen. Und ein Großteil von diesen Tagesnachrichten sind Schreckensnachrichten, grausame Schreckensnachrichten. Denn nichts ist so gut wie eine schlechte Nachricht. Das hat so was schaurig Schönes, das interessiert uns Menschen. So prasseln solche Nachrichten auf uns ein. Ich dachte, von daher ist das vielleicht ein interessanter Text am Jahresanfang, uns einmal darüber Gedanken zu machen. Wie geht Jesus mit solchen Nachrichten um? Ich lese uns den Bibeltext aus Lukas 13. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Es kommen also einige Menschen zu Jesus und sagen: Hast du das gehört? Da sind Leute aus deiner Heimatregion, aus Galiläa, die haben im Tempel Opfer gebracht und Pilatus hat sie dort töten lassen. Und zwar so schrecklich töten lassen, dass ihr Blut sich vermischt hat mit dem Opferblut der Tiere. Und das mitten im Tempel. Was sagst du dazu, Jesus? Jesus stellt die Frage, waren die Menschen schuldiger? Verneint die? Und kommt auf das Thema der persönlichen Buße. Und er führt ein zweites Beispiel an. Das erste Beispiel ist ja noch sehr stark geprägt durch das, was Pilatus getan hat. Nämlich, das war ja eine Art staatlicher Terrorakt. Das heißt, etwas, was menschgemacht ist. Das zweite Beispiel, was Jesus anführt, das ist eine reine Tragödie, ohne menschliches Zutun. Da ist ein Turm eingestürzt, ein Turm am Teich Siloa, eine Stadtmauer, und hat 18 Menschen unter sich begraben. Übrigens erstmal nebenbei, in Malsfeld gibt es keine alten Türme, in Homberg schon. Also es ist ein Thema, was mehr Sie betrifft als mich hier. Mindestens dieses Beispiel. Und auch hier antwortet Jesus wieder in der gleichen Weise. Er fragt, waren diese Menschen schuldiger? Er verneint das und er sagt, tut Buße, sonst werdet ihr auch ebenso umkommen. Wie würde ich mit so einer Frage umgehen, wenn jemand auf mich zukäme und sagt und erzählt mir Schreckensnachrichten? Oder wie gehe ich mit sowas um, wenn ich Schreckensnachrichten höre, wenn mir Leute darüber berichten? Ich würde wahrscheinlich ganz anders reagieren. Ich würde wahrscheinlich über Pilatus schimpfen. Ich würde sagen, was für ein grausamer Politiker. Die Römer. Wo führt das noch hin? Ja, das wäre so meine Gedanken in dem Moment. Ich finde es interessant, wie Jesus in eine ganz andere Richtung geht. Nämlich, er führt immer in sein Gespräch dahin, dass er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ich habe mir das mal für das neue Jahr, das ja jetzt noch jung ist, so vorgenommen. Schreckensnachrichten werden wir hören, weiterhin hören. Und wenn ich wieder eine höre und jemand mir was berichtet, dann möchte ich das mir so auch zu Herzen nehmen, diese Frage zu stellen, eigentlich, was wäre denn gewesen, wenn ich der gewesen wäre, der da so plötzlich und unerwartet aus dem Leben scheidet? Wäre ich darauf vorbereitet oder was wäre dann auch nicht vorbereitet? Was wäre dann nicht in Ordnung in meinem Leben? Und da bin ich bei der Frage der Buße, der Umkehr. Wo muss ich mein Leben ändern, wenn ich mir das überlege? Also wäre das was, wenn wir so eine Nachricht hören, anstatt dass wir das Übliche tun, dass wir einfach mal so in uns gehen und sagen, stopp, was wäre zu ändern in meinem Leben? Ich möchte mit uns noch ein wenig mehr in die Details des Textes gehen. Das eine ist die Frage, die Jesus ja zweimal stellt, waren diese Menschen schuldiger als die anderen Menschen, als wir? Die zweite Frage, was hat das mit dem Feigenbaum auf sich, der jetzt doch noch länger stehen gelassen wird? Und das dritte, was bedeutet das Thema Buße? Zum ersten, waren diese Menschen schuldiger als die anderen Menschen? Die Frage drängt sich manchmal auf und ich habe das auch hin und wieder schon gehört von Menschen, die haben gesagt, wem sowas Schlimmes passiert ist, der muss irgendwie aber auch besonders schrecklich gesündigt haben. Das ist selten, dass wir das hören. Meistens geht diese Frage mehr so bei uns im Unterbewussten vor sich. Der New Yorker Pastor Tim Keller, der hat sich mal dabei ertappt gefühlt, als er diesen Text gelesen hat. Der hatte nämlich gerade eine Familie seelsorgerlich betreut, deren Kind war auf eine ganz schiefe Bahn geraten. Und er hatte die beraten. Und dann las er diesen Text. Und während er das las, machte ihm der Heilige Geist klar, glaubst du, Keller, dass du ein besserer Mensch wärst, weil deine Kinder nicht so auf die schiefe Bahn gekommen sind? Nein, sondern kehre um, sonst gehst du ebenso verloren. Ja, dem wurde bewusst, er hat der Familie geholfen, aber hatte irgendwie mal das Gefühl, er wäre etwas, mindestens ganz tief innen hatte er das Gefühl, er wäre etwas Besseres, weil er eben dieses Leid nicht so erlebt hat. Und das ist sowas, so auch ein ganz tiefes Bedürfnis in uns drin, dass wir glauben wollen, wenn was bei uns im Leben gut läuft, dass wir das verdient haben. Das haben wir uns entweder erarbeitet oder durch unsere besondere Begabung erlangt. Wir wollen vielleicht auch noch glauben, dass Gott uns das geschenkt hat, aber er hat es uns deshalb geschenkt im Tauschgeschäft, weil wir so gute Menschen sind. Wir sind so, wir tun gute Taten und darum ist Gott auch gut zu uns. Umgekehrt, wenn es bei jemandem schief läuft, wenn er Unglück erlebt, dann ist das eben nicht so der Fall. Und wenn wir jetzt das Unglück anderer sehen, wenn wir dieses Denken haben, dann macht uns das eigentlich sogar stark in unserem Denken, dass wir sagen, guck mal, wie es bei dem gelaufen ist. Scheinbar hat mich Gott besonders gern, weil ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich das Richtige tue. Das kommt unserem Ego sehr entgegen. Aber zwei Dinge dazu. Erstens, Jesus hat ja vielen Menschen geholfen, hatte auch kein Problem mit Menschen, die in tiefer Sünde steckten. Er hatte kein Problem mit Prostituierten, mit Ehebrechern, er hatte kein Problem mit Zöllnern. Das war für ihn alles keine Frage. Aber er hatte ein Problem mit Menschen, die selbstgerecht waren, die sich ihre Rettung selbst erarbeiten wollten und die ihn als Retter nicht anerkannt haben, als Messias, die nicht erwartet haben von ihm, dass er sie rettet. Und diese Menschen sind letztendlich am Ziel vorbeigegangen. Das ist das Schreckliche dabei. Das andere Gefährliche dabei, wenn wir dieses Denken haben und wir geraten dann doch mal in ein Unglück und in die Not, dann haben wir nicht nur die Tragik dieses Unglücks zu tragen, sondern auch diese große Frage stellt sich dann, habe ich denn jetzt was falsch gemacht? Ist Gott jetzt gegen mich? Und weil das so schlimm ist, ja, darum geht Jesus so vehement gegen diesen Gedanken vor und antwortet auf die Frage, sind diese Menschen schuldiger? So vehement zweimal, nein, das sind die sind nicht schuldiger. Die Hörer hätten das ja wissen können, wenn die das Buch Hiob genauer überlegt hätten oder wenn sie das richtig verstanden hätten. Der Hiob, der kommt ja in so eine tiefe, tiefe Not hinein. Der verliert ja wirklich alles. Und dann kommen seine drei Freunde noch und sagen ihm, Hiob, du musst besonders schuldig gewesen sein. Was dir jetzt passiert, das geht nicht anders zu erklären, dass Gott dich jetzt bestraft. Als Leser vom Hiob-Buch wissen wir, das ist nicht der Fall. Es ist ganz anders. Und am Schluss des Hiobsbuches hören wir das auch von Gott. Gott stellt sich zu Hiob und er verurteilt die Auffassung der Freunde aufs Schärfste. Solche Art von Unglück ist nicht zurückzuführen darauf, dass Menschen schuldiger sind. Das mag uns auf der einen Seite jetzt trösten, aber ein kritischer Mensch würde jetzt sagen, aber wenn das so ist, wenn diese Menschen doch nicht schuldig sind, warum kommen die denn so schrecklich zu Tode? Ist denn Gott unfair? Warum müssen die denn so leiden? Warum lässt Gott das zu? Pfarrer Wilhelm Busch, von dem dieses berühmte Buch Jesus, unser Schicksal stammt, der geriet einmal in einen Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet, als er dort Pastor war. Und er sah dort einen Mann, der auf einer Seifenkiste stand und gegen die politische Situation und die Situation in den Bergwerken protestierte. Und ein paar Menschen hörten ihm zu. Und das, was er sagte, war auch alles ganz richtig. Und als dieser Mann auf der Seifenkiste Wilhelm Busch kommen sah, da sagte er zu ihm, rief er zu ihm, komm mal her, du schwarze Drossel. So sagte man also damals zu den Pastoren. Und Wilhelm Busch sagt, nur wenn ich so nett eingeladen werde, dann gehe ich natürlich da auch hin. Und als der Wilhelm Busch also da näher kam, da fing der Mann auf der Seifenkiste an zu wettern und sagte, weißt du was, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann werde ich ihm das mal alles sagen. Dann werde ich ihm sagen, wie unfair, wie ungerecht das ist, dass unschuldige Kinder sterben und leiden mussten. Und ich werde ihm sagen, wie konnte das passieren, Gott, dass hier Frauen, junge Mütter an Krebs gestorben sind. Gott, wie konntest du das zulassen, dass Väter betrunken nach Hause gekommen sind und haben ihre Kinder geschlagen? Was bist du für ein Gott? Und dann werde ich sagen, Gott, weg mit dir, weg mit diesem Gott. Und die Menge um ihn herum, die stimmte auch mit ein. Ja, weg mit diesem Gott. Und der Wilhelm Busch stimmte auch mit ein. Ja, weg mit diesem Gott. Und der Mann auf der Seifenkiste war ganz verdutzt. Er sagte, du bist doch ein Pastor, das darfst du nicht sagen. Dann kam der Wilhelm Busch und sagte, lass mich mal auf deine Seifenkiste. Und stieg dann also auf die Seifenkiste des Mannes und sagte, pass mal auf. Diesen Gott, von dem du da redest, den kannst du getrost wegschmeißen. Denn so einen Gott gibt es nicht. Es gibt keinen Gott, dem du am Ende der Tage anklagen wirst und dem du sagen wirst, was hast du mit mir getan? Aber es gibt einen Gott, einen wahren, echten, lebendigen Gott. Und vor diesem Gott wirst du am Ende der Tage stehen und der wird dich fragen nach deinem Leben und dann wirst du auf tausend nicht eins zu antworten wissen. Jesu Beispielgeschichte vom Feigenbaum geht genau in diese Richtung. Auch sie redet vom Gericht Gottes. Hau ihn ab, er bringt keine Frucht. Gott hat uns ja als sein Gegenüber geschaffen, als Menschen, aber wir leben in einer Rebellion gegen ihn. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen selber bestimmen. Wir wollen selber Gott sein oder andere Menschen oder Dinge werden uns zu Gott und wir wollen, dass das unser Gott ist. Die Bibel im Römer 3 heißt es, alle Menschen sind Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Also wir sind alle Sünder. Es geht also nicht so, die Frage ist falsch, dass wir sagen, waren diese Menschen, die ja zu Tode kommen, gut, sondern die Frage ist, wir sind alle Sünder. Die sind Sünder, so wie wir Sünder sind. Und dann kommt diese Frage der Gnade, dass er sagt, lass ihn stehen, gib ihm noch Zeit. Er ist uns gnädig. Er will uns Gnade geben, damit wir wieder zu ihm zurückkehren, so wie der verlorene Sohn zu seinem Vater. Jeden Tag, den Gott uns auf dieser Erde schenkt, ist ein Angebot zur Buße, zur Umkehr, zur Hinkehr zu ihm. Jeder Tag, den der uns schenkt, ist Gnadenzeit. Also die Frage, warum mussten die so früh sterben, ist falsch. Wir sollten uns darüber freuen, dass er uns in seiner Gnade noch einen Tag Lebenszeit schenkt, indem wir zu ihm hinkehren können. Nach unseren Maßstäben ist Gott sicher nicht fair. Wir können da nicht so ein Muster erkennen, dann geht's gut, dann geht's schlecht. Aber wir können auf jeden Fall sehen, Gott ist gnädig. Römer 2, Vers 4 heißt es so schön, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass Gottes Güte zur Buße leitet? Damit kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Nämlich zur Frage, was ist die Buße, von der Jesus hier redet? Der Begriff der Buße ist ja so ein bisschen fremd geworden. Und die moderneren Übersetzungen vermeiden ihn deshalb auch. Die Hoffnung für alle, die übersetzt, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt. Oder die Basisbibel sagt, wenn ihr euer Leben nicht ändert. Das mag daran liegen, dass man diesen Begriff meidet, weil eben die Buße sehr stark mit dem Bußgeld bei uns verknüpft ist. Wer im Straßenverkehr eine Regel verletzt und dabei erwischt wird, der muss ja eine Buße, ein Bußgeld bezahlen. Und damit sühnt er dann sein falsches Verhalten und meistens auch seine falsche Einstellung, denn er hat ja dann letztendlich, indem er eine Verkehrsregel mindestens bewusst übertritt, stellt er sich ja damit auch über den Gesetzgeber und sagt, ich finde diese Regel eigentlich nicht nötig. In Klammern, beim staatlichen Gesetzgeber mag das stimmen, bei Gott natürlich nicht. Bußgeld ist, um ein Vergehen zu sühnen. Buße ist deshalb aber auch so missverständlich, weil im Mittelalter weil es da sehr schreckliche Auswüchse gab beim Begriff der Buße. In der Aula in Marburg, da hängt ein sehr eindrückliches Bild von der Stammmutter der hessischen Landgrafen, von der Elisabeth von Thüringen, die auf diesem Bild, also auf Knien, ein Spital putzt, während ihr Beichtvater Konrad von Marburg hinter ihr steht mit einer Geißel in der Hand. Und das war so typisch für Buße im Mittelalter. Ich tue was Gutes, ich muss gute Taten tun, um mir Gott gnädig zu machen, um dem Fegefeuer zu entgehen. Oder ich muss mich auch selber geißeln oder mich geißeln lassen. Das bedeutete damals Buße und das war natürlich nicht richtig. Vor allen Dingen hat das mit dem Evangelium nichts zu tun. Gebüßt werden, bezahlt werden muss, auch nach dem Evangelium. Aber das Evangelium heißt ja gerade, Jesus hat für uns gezahlt. Jesus hat für uns gesühnt. Er hat das Bußgeld gezahlt mit seinem Tod am Kreuz, ein für alle Mal. Und darum heißt Buße im Sinn des Evangeliums, dass ich mir jetzt eingestehe, dass ich in Rebellion zu Gott lebe und dass mir das leid tut. Aber dass ich das nie selber wieder gut machen will, sondern dass ich mich bei dem Wiedergutmachen unter das stelle, was Jesus für mich getan hat. Und wenn ich dann erkenne, dass es Gott eigentlich gut mit mir meint, dass er mich liebt, dann wird es mir wichtig, dass er in mir immer mehr Raum gewinnt, dass ich zu dem Leben finde, das er für mich vorgesehen hat. Und das sind dann die guten Früchte, von dem Jesus im Bild vom Feigenbaum redet. Und Feigen sind ja auch süße Früchte. Ein schönes Beispiel dafür ist die Geschichte vom Zachäus. Der kleine Zöllner, der auf den Baum gestiegen ist, um Jesus zu sehen und zu dem Jesus dann einkehrt und der dann am Schluss der Geschichte sagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und wo Jesus dann ihm antwortet, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Lukas 19. Also Zachäus erkennt Jesu Gnade, er merkt, er spürt, wie Jesus ihn liebt und annimmt, so wie er erstmal ist, und das verändert sein Leben. Das ist Buße, das sind diese süßen Früchte der Buße. In chinesischen Gemeinden habe ich das immer wieder erlebt, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind und wenn sie dann andere um Vergebung gebeten haben, wo oft so ganz verkrustete, verkorkste Familiensituationen noch waren und wie dann diese Vergebung eingezogen ist und Friede eingezogen ist in Familien. Das sind süße Früchte, Früchte der Buße. Oder wie Menschen ehrlich geworden sind und wie Vertrauen gewachsen ist. Wie Menschen frei geworden sind von ihrer Bindung an das Geld, was so eine große Rolle bei ihnen gespielt hat. Und wie sie großzügig geworden sind. Das sind süße Früchte der Buße. Das wünsche ich mir persönlich für dieses Jahr und das wünsche ich auch der Gemeinde in Homberg, dass wir zu solchen süßen Früchten der Buße, der Umkehr finden, die durch uns wirken kann. Egal, ob das durch Katastrophennachrichten passiert oder auf andere Weise. Aber dass das geschieht, dass Gott in uns und durch uns wirken kann. Amen.